Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Heraldik, also Wappen, bunte Schilde und die Frage, warum Ritter überhaupt anfingen, sich so aufwendig zu kennzeichnen.
Genau, und um das zu verstehen, müssen wir uns erstmal das Problem vorstellen. Du stehst auf einem mittelalterlichen Schlachtfeld, hunderte Kämpfer, alle in Kettenrüstung, später dann Plattenrüstung, Helme, die das komplette Gesicht verdecken. Und jetzt sag mir mal, wer ist Freund, wer ist Feind?
Das ist tatsächlich ein massives Problem. Ich kenne das aus dem Reenactment. Selbst wenn du weißt, wie dein Gegenüber aussieht, sobald der Helm runtergeht, erkennst du niemanden mehr. Und wir reden da von vielleicht 20, 30 Leuten. Stell dir das mal mit 1000 vor.
Chaos pur, und genau deshalb brauchte man ein System. Aber hier kommt das Interessante. Die Idee, Symbole auf Schilden zu verwenden, ist viel, viel älter als das Mittelalter.
Du meinst die Antike?
Die alten Griechen, ja. Die hatten schon im 6. Jahrhundert vor Christus sogenannte Parasema, offizielle Symbole ihrer Stadtstaaten, vor allem von Münzen bekannt. Athen zum Beispiel hatte die Eule, das Symbol der Göttin Athena. Sparta?
Das berühmte Lambda.
Das Lambda für Lakedaimon, genau. Wobei das erst ab dem späten 5. Jahrhundert belegt ist. Korinth wird mit dem Pegasus verbunden, Theben mit der Sphinx, zumindest auf Münzen. Und das Spannende, das waren kollektive Kennzeichnungen. Also nicht, das ist der Schild von Krieger so und so, sondern das sind die Spartaner, das sind die Athener.
Also eher wie eine Uniform als ein persönliches Wappen. In der Phalanx musste ja auch jeder wissen, wer neben ihm steht.
Genau das ist der Punkt. Die Griechen lösten damit ein militärisches Problem, aber es war noch keine persönliche Heraldik, wie wir sie später kennen. Das kam erst, naja, da muss man aufpassen mit den Daten.
Wann genau?
Der Teppich von Bayeux, der zeigt ja die Ereignisse von 1066, wurde aber wohl erst in den 1070ern gefertigt. Wird oft als Startpunkt genannt. Aber wenn man genauer hinschaut, auf diesem fast 70 Meter langen Stickwerk sind zwar Schilde mit Mustern zu sehen, Kreuze, Streifen, Punkte, aber das sind keine echten Wappen.
Keine persönliche Zuordnung?
Nein, die Kämpfer auf dem Teppich werden durch Inschriften identifiziert, nicht durch ihre Schildmuster. Das sind einfach dekorative Muster, normannische und angelsächsische Ornamente. Echte persönliche Heraldik, also Symbole, die an eine Person gebunden sind und vererbt werden können, das entwickelt sich erst etwa 50 bis 100 Jahre später.
Also so ab 1130, 1150?
Geoffrey Plantagenet von Anjou gilt als eines der frühesten dokumentierten Beispiele. 1128 erhielt er bei seinem Ritterschlag durch Heinrich I. in Rouen ein Schild mit goldenen Löwen auf blauem Grund. Wir haben sogar noch eine E-Mail-Plakette aus Le Mans von 1151, die ihn mit genau diesem Schild zeigt. Da haben wir ein Wappen, das sich dann tatsächlich vererbt. Und ab dem zweiten Kreuzzug, also Mitte des 12. Jahrhunderts, standardisiert sich das Ganze.
Das macht auch Sinn vom Timing her. Die Rüstungen werden immer geschlossener, die Helme bedecken mehr vom Gesicht. Der Bedarf nach Erkennungszeichen steigt.
Und nicht nur auf dem Schlachtfeld. Die Symbole tauchen dann auch auf Waffenröcken auf den Schabracken der Pferde, überall. Das war ja das Clevere daran. Du siehst den Ritter von Weitem und du weißt sofort, das ist der und der.
Und es ging um mehr als nur Erkennung, oder? Da steckte ja auch
Ehre und Prestige dahinter. Ein Wappen war ein Statussymbol. Es zeigte, dass du zu einem ritterlichen Haus gehörst, zu einer Linie von Kriegern. Je älter und einfacher das Wappen, desto älter die Adelslinie. So heißt es zumindest.
Weil die späteren immer mehr dazu packen mussten?
Durch Heiraten wurden Wappen vereint und gevierteilt. Da kamen dann 4, 8, 16 Felder zusammen. Ein einfaches Wappen mit einem Symbol, das war der Beweis für uralten Adel.
Das ist faszinierend. Von der praktischen Notwendigkeit, wer steht da vor mir, zu einem komplexen System von Symbolen, Farben und Familiengeschichte. Jetzt haben wir also ein System, mit dem Ritter erkennbar werden. Aber das Spannende ist ja, es blieb nicht beim Schild. Die Heraldik hat sich auf praktisch alles ausgebreitet, was ein Ritter so mit sich führte.
Du meinst die komplette Ausstattung?
Der Waffenrock zum Beispiel, der Surcot, den man über der Rüstung trug. Das war ja ursprünglich ein praktisches Kleidungsstück, das die Rüstung vor Sonne und Regen schützte. Aber dann wurde er zur Leinwand für die Heraldik. Die Symbole wurden aufgestickt oder als Stoffstücke appliziert, also aufgenäht. Das Hauptmaterial war meistens Wolle, manchmal mit Leinenfutter.
Und die Herstellung war richtig aufwendig. Bei prächtigen Stücken haben spezialisierte Zünfte zusammengearbeitet. Schneider, Weber, Färber, Sticker. Einfachere konnte aber auch ein einzelner Meister mit Helfern machen.
Und dann kamen noch die Pferdedecken dazu, die Schabracken, die Helme mit den
Helmzieren. Das Gesamtbild muss beeindruckend gewesen sein. Du hattest also einen Ritter mit Wappenschild, Waffenrock in den Familienfarben, das Pferd mit passender Schabracke. Das war wie eine wandelnde Visitenkarte.
Im Reenactment versuchen wir das manchmal nachzubilden. Selbst wenn es nur der Waffenrock ist. Du brauchst jemanden, der sticken kann. Oder du musst die Applikationen aufnähen lassen. Und das sind moderne Materialien. Historisch kam noch dazu, dass die Farben selbst teuer waren.
Die Farbstoffe mussten teilweise importiert werden. Ein kräftiges Rot oder Blau, das war nicht billig. Da steckte echte Investition dahinter.
Und was mir erst spät klar wurde, die Haushaltsmitglieder trugen die Farben des Herrn, aber nicht unbedingt das komplette Wappen. Also wenn du einen Ritter hattest mit, sagen wir, Rot und Gold als Hausfarben, dann liefen seine Knappen und Diener auch in Rot und Gold herum.
Aber nicht das komplette Wappen mit Löwe oder was auch immer.
Die Farben trugen sie, oft auch Badges oder Abzeichen mit seinem Symbol. Aber das volle Wappen auf Schild oder Banner, das war ihm vorbehalten.
Das ist eigentlich ziemlich durchdacht. Du siehst auf einen Blick, das sind die Leute von dem und dem Ritter. Einheit und Treue, ohne dass jeder das volle Wappen tragen darf.
Im Reenactment machen wir das ähnlich. Eine Gruppe hat gemeinsame Farben, vielleicht alle in Grün und Weiß. Aber nur der Anführer trägt das eigentliche Gruppenwappen. Das schafft visuell sofort Zusammenhalt.
Und bei Burgen?
Da wurde es richtig repräsentativ. Die heraldischen Symbole an der Burg zeigten nicht nur, wem sie gehörte, sondern auch die Geschichte der Familie, die Tradition, die Linie.
Besonders, wenn Familien durch Heirat verbunden wurden. Dann kamen mehrere Wappen zusammen, gevierteilt, manchmal noch komplexer. Eine Burg mit so einem kombinierten Wappen erzählte praktisch die Familiengeschichte in Stein gemeißelt.
Und das System funktionierte auf allen Ebenen. Vom einzelnen Ritter über seinen Haushalt bis zur Burg. Alles war visuell verknüpft. Du konntest durch eine Stadt reiten und sofort sehen, wer hier das Sagen hatte.
Als sich Nachnamen gerade erst durchsetzten, war das Wappen die visuelle Identität, quasi der Name in Bildform, den jeder sofort erkennen konnte.
Und deshalb war es so wichtig, dass niemand einfach ein fremdes Wappen benutzen konnte. Das wäre wie heute Identitätsdiebstahl. Du hättest dich als jemand ausgegeben, der du nicht bist, mit allen Rechten und Pflichten, die dazugehörten.
Was uns zur Frage bringt, wer hat das eigentlich alles überwacht? Wer hat entschieden, welches Wappen wem gehört? Und wer hat sichergestellt, dass die Regeln eingehalten werden?
Die Herolde.
Genau, und das ist ein eigenes Kapitel für sich. Die Herolde also, das waren nicht einfach Boten oder Ausrufer, die waren zentral für das gesamte System. Aber fangen wir bei den Grundlagen an. Wer durfte überhaupt ein Wappen führen?
Der Begriff dafür ist Wappenträger, oder?
Armiger im Lateinischen. Das war ein echtes Recht, wobei das regional unterschiedlich war. Du wurdest damit geboren oder es wurde dir verliehen, teils auch durch Gebrauch etabliert. Und dieses Recht ging an deine Nachkommen weiter, von Generation zu Generation.
Das erklärt, warum manche Wappen so eine lange Geschichte haben. Die ältesten Familien tragen teilweise seit dem 12. Jahrhundert dasselbe Symbol.
Und das knüpft an das an, was wir bereits über Prestige besprochen haben. Es heißt ja oft, je einfacher ein Wappen, desto älter die Familie. Aber wie die Forschung zeigt, ist das kein absolut verlässlicher Indikator. Ein schlichter roter Löwe auf goldenem Grund konnte aber sehr wohl auf eine uralte Kriegerlinie hindeuten.
Genau, wie wir vorhin schon angedeutet haben, die späteren Familien mussten ihre Wappen durch Heiraten immer weiter kombinieren.
Das Quartering, die Viertelung. Wenn zwei Adelsfamilien heirateten, wurden ihre Wappen vereint. Der Schild wurde geteilt, gevierteilt und jedes Feld zeigte ein anderes Familiensymbol.
Und wie komplex konnte das
werden? Extrem. Es gab Wappen mit 8, 16, manchmal sogar mehr Feldern. Jedes einzelne Feld erzählte von einer Heiratsverbindung, einer Erbschaft, einer politischen Allianz. Irgendwann brauchte man Experten, nur um das alles zu entschlüsseln.
Und genau das waren die Herolde. Sie mussten alle diese Wappen kennen, zuordnen können, wissen, wer zu wem gehört.
Das war aber nur ein Teil ihrer Aufgabe. Die Herolde waren auch Repräsentanten. Der Herold eines Königs, der galt als Stimme des Königs selbst.
Im diplomatischen Sinne?
Wenn ein Königsherold eine Botschaft überbrachte, dann sprach durch ihn der König. Ein Angriff auf den Herold wurde deshalb in vielen Fällen wie ein Angriff auf den König selbst gewertet. Das konnte massive rechtliche Konsequenzen haben.
Das erklärt, warum Herolde auch in Kriegen relativ sicher waren.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Es gibt eine Überlieferung aus der Provence. Die Details sind historisch nicht ganz gesichert, aber die Geschichte wird oft erzählt. Ein Königsherold wurde dort angegriffen und getötet. Die Bestrafung durch den König soll verheerend gewesen sein. Ob das genau so passiert ist, wissen wir nicht sicher. Aber es zeigt, welchen Status diese Männer hatten.
Sie waren quasi unantastbar.
Und um dieses komplexe System zu verwalten, entwickelten sie etwas Entscheidendes. Die Blasonierung.
Die schriftliche Beschreibung?
Genau. Stell dir vor, du hast ein Wappen und du willst, dass es in 100 Jahren noch genauso aussieht. Wenn du nur eine Zeichnung hast, interpretiert jeder Künstler das anders. Die Proportionen verschieben sich, Details gehen verloren.
Also hat man stattdessen eine verbale Formel entwickelt.
Die Blasonierung folgt einer festen Reihenfolge. Erst die Schildteilung, dann die Farben, Metalle wie Gold und Silber, Tinkturen wie Rot, Blau, Schwarz, dann die Figuren, dann Details wie Bewehrung und Zunge bei Tieren.
Bewehrung?
Die Krallen eines Löwen zum Beispiel. Oder die Zunge, die kann eine andere Farbe haben als der Rest des Tieres. Das englische Königswappen, in Rot drei goldene, schreitende, hersehende Löwen, blau bewehrt und gezungt. Da weiß jeder Heraldiker sofort, was gemeint ist, egal wo und wann.
Und das funktioniert seit dem 13. Jahrhundert.
Die Beschreibungen waren ursprünglich auf Latein oder Französisch. Verschiedene Künstler konnten unterschiedliche Interpretationen anfertigen, aber das Wesen des Wappens blieb erhalten. Die drei Löwen Englands sehen auf einer Handschrift aus dem 14. Jahrhundert anders aus als auf einem modernen Dokument. Aber es sind eindeutig dieselben drei Löwen.
Das ist eigentlich genial. Du schaffst einen Standard, der flexibel genug ist für künstlerische Freiheit, aber präzise genug für Eindeutigkeit.
Die Herolde waren die...
Die Wächter dieses Standards.
Sie führten Wappenrollen, dokumentierten, wer welches Wappen trug, entschieden bei Streitigkeiten. Ein komplettes Verwaltungssystem für visuelle Identität, Jahrhunderte vor Markenrecht und Corporate Design.
Und vieles davon hat bis heute überlebt. Jetzt haben wir über die Regeln gesprochen. Aber ein Aspekt ist mir besonders wichtig. Die Farben. Die waren nicht zufällig gewählt.
Da steckt ein ganz praktisches Prinzip dahinter. Die Heraldik unterscheidet zwischen Metallen und Tinkturen. Metalle sind Gold, also gelb, und Silber, also weiß. Die Tinkturen sind die eigentlichen Farben. Rot, Blau, Grün, Schwarz, Purpur.
Und die Grundregel war: Metall nicht auf Metall, Farbe nicht auf Farbe. Sorgte für bessere Sichtbarkeit. Gab's aber Ausnahmen.
Der Kontrast musste stimmen. Ein goldener Löwe auf rotem Grund, perfekt sichtbar. Ein goldener Löwe auf silbernem Grund, das verschwimmt auf Distanz. Das ursprüngliche Problem, wie erkenne ich jemanden auf dem Schlachtfeld, wurde durch diese Kontrastregeln gelöst.
Das ist im Grunde frühes Grafikdesign. Maximale Lesbarkeit unter schwierigen Bedingungen.
Die drei goldenen Löwen auf rotem Grund für England sind ein perfektes Beispiel. Klar, kontrastreich, unverwechselbar.
Und diese Löwen begegnen uns heute noch, oder? Ich meine, nicht nur auf alten Dokumenten.
Die englische Fußballnationalmannschaft trägt sie auf dem Trikot.
Das ist doch interessant, dass ausgerechnet ein modernes Sportteam so direkt an...
an Richard Löwenherz anknüpft. Das geht tatsächlich bis in die Kreuzzüge zurück. Ende des 12. Jahrhunderts. Richard hat nachweislich die drei goldenen Löwen eingeführt. Das erste Siegel stammt von 1195. Frühere Könige nutzten zwar auch Löwen, aber nicht diese drei. Und dieses Symbol wurde zum königlichen Wappen Englands.
Also, wenn heute Millionen Menschen ein Fußballspiel schauen und das englische Trikot sehen, schauen sie auf ein Symbol, das 800 Jahre alt ist.
800 Jahre. Und es funktioniert immer noch. Identifikation, Zugehörigkeit, Wiedererkennung. Genau das, wofür Heraldik erfunden wurde.
Das zeigt eigentlich, wie zeitlos das System ist. Sportvereine, Städte, Universitäten, überall finden wir heraldische Elemente. Manchmal offensichtlich, manchmal, wie nennt man das, versteckt in moderneren Designs.
Und es wird auch heute noch praktisch genutzt. Wachssiegel mit dem eigenen Wappen für wichtige Dokumente, das hat heute keine rechtliche Bedeutung mehr, weder in Deutschland noch in England, aber einen feierlichen, identitätsstiftenden Charakter.
Und moderne Wappen werden tatsächlich noch verliehen. Die können dann auch zeitgenössische Symbole enthalten. Der Blogpost erwähnt Computertastaturen, Fischernetze, alles, was die Identität des Trägers widerspiegelt.
Ein Fischer aus Cornwall könnte heute ein Wappen bekommen mit Netzen und Booten. Ein IT-Unternehmer mit Symbolen aus der digitalen Welt. Die Sprache ist dieselbe, nur das Vokabular wächst.
Das finde ich faszinierend. Ein System, das im 12. Jahrhundert entstand, um gepanzerte Reiter zu unterscheiden, ist flexibel genug, um im 21. Jahrhundert noch relevant zu sein.
Von bunten Schilden auf dem Schlachtfeld zu Firmenlogos und Sportemblemen. Die Grundidee, visuelle Identität, Zugehörigkeit, Tradition, bleibt dieselbe.
Und damit sind wir am Ende unserer Reise durch die Welt der Heraldik angelangt. Von den ersten kollektiven Symbolen der griechischen Stadtstaaten über die komplexen Regeln der Blasonierung bis zu den drei Löwen auf modernen Fußballtrikots.
Wenn ihr mehr über solche Themen erfahren wollt, schaut gerne auf battlemerchant.com vorbei. Im Blog findet ihr noch viele weitere spannende Artikel rund um Geschichte, Mittelalter und alles, was dazugehört.
Und wer weiß, vielleicht inspiriert euch das ja, euer eigenes Wappen zu entwerfen. Die Tradition lebt.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.